Die Terroristen von der Hamas wollen den Frieden nicht. Und die religiösen Rechtsextremisten in Israel auch nicht. Denn dann werden beide ihre Macht los. Und sie halten so viel Macht in Händen, dass sie alles, von Waffenruhe über Geiseldeal bis Wiederaufbau, scheitern lassen können. Selbst der scheinbar so mächtige US-Präsident stößt da an seine Grenzen. Bidens Friedensplan für Gaza, Chance für Nahost, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet aus Washington ist Juliane Schäuble. Sie beobachten dort für den Berliner Tagesspiegel die USA. Gerhard Konrad ist Nahost-Experte, promovierter Islamwissenschaftler und ehemaliger Mitarbeiter des BND. Und Sie haben mehrmals zwischen Israel und den Terrorgruppen Hamas und Hisbollah vermittelt in dieser Funktion. Werner Sonne, Journalist und Autor, langjähriger ARD-Korrespondent, Israel und wir, Geschichte einer besonderen Beziehung, ein Buch, das jüngst von Ihnen erschienen ist. Und Riad Osman ist bei uns. Sie sind Nahost-Referent für Medico International. Das ist eine Hilfsorganisation, die in Gaza sehr aktiv ist. Sie helfen Menschen nicht nur mit medizinischen Gütern, auch mit Nahrungsmitteln und anderen Grundbedürfnissen. Frau Schäuble, der US-Präsident hat ja jetzt diesen Friedensplan vorgelegt. Rechnet man denn in den USA, natürlich besonders bei der US-Administration, jetzt mit einem Durchbruch bei diesen Verhandlungen im Gazastreifen?
Ich würde sagen, man hofft darauf, aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht ganz so einfach ist und dass der Nahostkonflikt ein sehr zäher Konflikt ist in allen seinen Facetten. Also die Hoffnung, was bewegen zu können mit dem Druck, den man ausüben kann, die ist da, die Erwartungen sind riesig. Dass es zu schnellen Ergebnissen kommt, ist, glaube ich, unwahrscheinlich, denn dazu müssen ja auch noch die anderen mitspielen. Und da kann der Präsident viel Druck ausüben, aber wenn Israel und die Hamas nicht mitziehen, wird es schwierig für ihn.
Zwischen Israel und der Hamas, Herr Konrad, da ist ja unter anderem das Emirat Katar in einer Vermittlerrolle. Da hört man jetzt, beide Parteien hätten sich, also die Israelis und die Hamas, bislang noch nicht offiziell zu diesem Plan geäußert. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass Sie diesem beiden Plan zustimmen?
Es ist eine vorsichtige Hoffnung. Sagen wir mal so, das, was wir erkennen können von außen, das muss man ja auch dazu sagen, der Plan als solcher ist ja nur in Umrissen vorgestellt worden von beiden. Und beide betroffenen Seiten haben ja auch schon dazu Stellung dahingehend genommen, dass nicht alles konsistent wäre, nicht? Ohne dass wir jetzt genau wissen, was damit gemeint ist. Gleichwohl, wie würde der Brite sagen, one has to start somewhere. Man muss irgendwo mal anfangen, nicht? Und diese Hoffnung, dass man vielleicht mal in den Prozess reingeht und dann mal sieht, wie er sich entwickelt, die ist größer als bisher.
Obwohl ein solcher Prozess ja mehrfach schon angelaufen ist und dann immer wieder gescheitert ist. Der israelische Premier Netanyahu, der hat ja schon gesagt, der Vorschlag von Biden, der sei nicht vollständig. Mutmaßlich meinte er damit, dass er auf keinen Fall seine Truppen aus dem Gazastreifen zurückzieht. Also Waffenstillstand ja, aber kein Rückzug. Sein Koalitionspartner oder einige Koalitionspartner, vor allem diese rechtsextremistischen Parteien, die haben schon gesagt, wenn du das machst, diesem Plan zustimmen, dann kannst du uns vergessen. Kann er sich denn wirklich auf diesen Deal einlassen? Was würde er gewinnen, wenn er seine überlebenswichtigen Koalitionspartner verprellen würde?
Gewinnen würde er da erstmal gar nichts. Wenn er die wirklich verprellen würde und die das ernst nehmen würde, dann wäre seine Macht los. Das muss man ganz klar sagen. Ohne die kann er nicht an der Macht bleiben. Und hier stellt sich die Frage, werden diese beiden, um die es ja geht, wirklich ernst machen? Denn dann wären sie auch raus. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Also insofern sind wir, ich glaube, wir haben ja ein bisschen Optimismus hier gerade gehört. Ich würde da etwas mehr noch auf die Bremse treten. Ich glaube, man kann sagen, wir sind an einer entscheidenden Weggabelung. Und die Frage ist, in welche Richtung wird es gehen? Das ist der Zustand, glaube ich, heute Abend.
Herr Osman, die israelische Regierung will ja in jedem Fall an dem Ziel festhalten, die Hamas vollständig zu zerschlagen, zu liquidieren. Also, dass da so gut wie nichts mehr übrig bleibt an Strukturen, an militärischer Struktur, auch politischer Struktur. Jetzt gibt es ja offensichtlich auch wieder einen neuen Einsatz der israelischen Armee im, ich glaube, im zentralen Abschnitt des Gazastreifens. Was heißt das für die Menschen dort?
Also die Menschen wurden wie im Prinzip seit Kriegsbeginn schon im Oktober eigentlich wie Bauern auf dem Schachbrett hin und her geschoben. Das ist jetzt in Rafah der Fall, das ist aber auch weiterhin an anderen Orten in Gaza der Fall. Und vor allen Dingen ist eben selbst die Tatsache, wenn Bevölkerungsteile diesen Räumungsbefehlen oder diesen Zwangsumsiedlungen innerhalb Gazas Folge leisten, ist das eben keine Garantie dafür, dass sie nicht auch an Orten, die die Armee ihnen zugewiesen hat, bombardiert werden.
Kommen wir nochmal nach Israel zurück, Herr Sonne. Es gab in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Demonstrationen gegen Netanjahu und für einen verstärkten Einsatz zur Freilassung der Geiseln. Wie groß ist dieser Druck oder von dieser Seite auf Netanjahu? Also jetzt, wir haben gerade für die Koalitionspartner gesprochen. Von der anderen Seite ist er sehr groß. Muss er sich da in Acht nehmen?
Auf jeden Fall. Also der Druck wächst, ohne Zweifel. Das kann man erkennen. Und ist auch ein Hebel in eine weitere Richtung, nämlich dahin zu kommen, dass wir zu Neuwahlen in Israel kommen. Das ist auch schwerer getan als gesagt, weil Netanjahu ja in der Knesset nach wie vor 64 Stimmen von 120 hat. Und solange das so ist, kann man die Knesset nicht auflösen und wird es auch nicht zu Neuwahlen kommen. Aber ganz wichtig ist das kommende Wochenende, denn dann läuft das Ultimatum von Benny Gantz aus, der ja mit im Kriegskabinett sitzt, aber eigentlich die prominenteste Oppositionsfigur ist. Und der hat ein Ultimatum gestellt und gesagt, es muss ein Plan her bis zum 8., also in wenigen Tagen, wie es weitergehen soll mit Gaza. Und wenn du, Netanjahu, das nicht vorlegst, dann werde ich die Koalition verlassen. Und er hat sich damit so weit aus dem Fenster gelehnt, sagen alle Kritiker in Israel, dass er eigentlich am Wochenende gehen muss.
Auf Benny Gantz kann er eher verzichten als auf seine Koalitionspartner.
Das ist zwar absolut richtig, aber wenn Gantz aus der Regierung raus ist, dann wird mehr Bewegung auch in die Straße kommen. Dann wird es größere Demonstrationen geben. Dann spitzt sich die innenpolitische Lage deutlich zu in Israel.
In dem Zusammenhang noch etwa 120 Geiseln sollen noch in der Gewalt der Hamas sein. Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel gar nicht mehr am Leben ist. Was bedeutet das jetzt für diese Diskussion? Es ist ja ein Faustpfand für die Hamas, erstmal diese Geiseln zu haben, aber sie müssen leben. Und
Nö. Ich meine, natürlich wäre es wünschenswert, ne? Zweifellos. Nicht? Und es würde auch in Anführungszeichen den Preis, nicht? Beim Austausch zwischen Geiseln und Freilassungen von palästinensischen Häftlingen würde mitbestimmen können. Aber ansonsten, wie Sie auch gesehen haben, werden verstorbene oder möglicherweise auch liquidierte Geiseln auch zurückgelassen in Tunnels. Einfach weil man, im Zweifel kommt man nicht mehr dazu, sie mitzunehmen oder es ist einfach nur zu lästig. Also der Schwund, um es mal so bösartig zu sagen, der ist da und wird natürlich von Hamas-Seite dann Israel in die Schuhe geschoben. Das ist alles durch Bombardements und ähnliche Dinge. Und bis zum Beweis des Gegenteils steht die Behauptung dann einfach mal da. Es bleibt, aus Hamas-Sicht, es bleiben genügend wertvolle Geiseln als Faustpfand übrig, soweit man das von außen sehen kann. Das heißt also mehrere Dutzend. Sie dürfen nicht vergessen, ich meine, mit 120 Geiseln, man hat früher mit einem Soldaten riesige Geschäfte gemacht. Mhm. Nicht? Also Sie können jetzt, nicht? Bekanntermaßen Gilad Shalit, das ist eine ganz andere Situation gewesen. Nicht? Heute sind die Stakes natürlich auch viel höher. Nicht? Ich meine, jetzt geht es um die Existenz von Hamas, nicht? Der weitere Fortbestand der Organisation in Gaza. Das war früher nicht die Frage. Nicht? Aber so gesehen, das ändert derzeit noch nicht viel.
Ja? Frau Schäuble, es ist sicherlich keine üble Nachrede, wenn man Netanjahu unterstellt, das sagt er ja auch häufiger selbst, dass er gar nicht gewillt ist, im Moment den Krieg zu beenden vor dieser totalen Niederlage der Hamas. Wie geht Joe Biden mit dieser Situation um? Wir haben ja schon gesagt, offensichtlich hört Netanjahu nur gelegentlich auf ihn. Verzweifelt da der US-Präsident auch an diesem Partner, ist ja ein enger Verbündeter, dass der vielleicht mit dem Kopf durch die Wand will?
Ich kann nicht für Joe Biden sprechen, aber wenn man zuhört, was er sagt, hat man schon das Gefühl, dass der Geduldsfaden kürzer wird und kurz vorm Reisen ist. Es bringt halt nur nichts. Er muss mit ihm umgehen. Er hat zurzeit keinen anderen. Er kann ihn auch nicht austauschen. Er versucht, glaube ich, das ist ja dieses Wording, was bedeutet eigentlich, dass die Hamas, wie weit muss die Hamas geschlagen sein? Und der Standpunkt des Weißen Hauses ist es, sie müssen so stark geschwächt sein, dass sie so etwas wie den 7. Oktober militärisch nicht mehr machen können. Wir haben Kirby, den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, gestern nochmal gehört, der gesagt hat, das ist was anderes, als Hamas ideologisch zu besiegen. Also man versucht da sozusagen mit verschiedenen Interpretationen des Wortes, was bedeutet eigentlich die Zerstörung der Hamas, irgendwie Israel dazu zu bewegen, anzuerkennen, dass es reicht, wenn sie militärisch so stark geschwächt sind, dass sie das nicht mehr tun können, was sie am 7. Oktober getan haben. Denn das ist auch klar, und das ist aus amerikanischer Sicht klar, ein Zustand wie vor dem 7. Oktober wird Israel nicht akzeptieren und muss es aus amerikanischer Sicht auch nicht akzeptieren. Die amerikanische Regierung betont immer wieder, Israel hat das Recht und die Pflicht, sich gegen Hamas zu verteidigen.
Aber dieser Biden-Friedensplan, ist ja dann nicht ein Widerspruch zu dieser Haltung? Denn möglicherweise würde, wenn man den umsetzen würde, diesen Friedensplan, den da Joe Biden jetzt vorgeschlagen hat, würde das ja quasi Hamas retten, zumindest in Teilen.
Er glaubt halt, man muss, also würde ich behaupten, er glaubt, man muss jetzt handeln. Man hat eben diese Geiseln immer noch. Der Druck ist auch auf den amerikanischen Präsidenten groß, denn es geht ja um vielleicht noch 5 lebende Geiseln, vielleicht weniger amerikanische. Also auch hier gibt es immer wieder Gespräche. Und die amerikanische Regierung versucht eben zu sagen, wir müssen jetzt weitergehen, weil wir können nicht darauf setzen, dass wir Hamas für immer und ganz von der Erdoberfläche tilgen. Das wird nicht passieren. Und da versucht man eben zu sagen, es ist so viel getan worden, dass die Wiederholung nicht stattfinden kann, dass Hamas nur noch ein Schatten seiner selbst ist, etc. Aber klar, wenn der Anspruch ist, Hamas von der Erdoberfläche zu tilgen, dann gibt es auf absehbare Zeit keinen Waffenstillstand.
Und ob das gelingt, Herr Osman, ist eher zweifelhaft. Auch militärisch sieht man das eigentlich nicht so. Und auch deswegen hat die Hamas ja auch nicht das geringste Interesse an einem Frieden, an einem Waffenstillstand, möglicherweise ihre eigene Existenz gefährdet. Im Moment fährt sie ja ganz gut mit der Situation, deutet ja immer auch auf Israel und sagt, das seien jetzt diejenigen, die einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe verhindern. Aber die Hamas hat ja auch nicht das geringste Interesse an einer solchen Waffenruhe und an einer friedlichen Lösung.
Naja, das würde ich insofern in Zweifel ziehen, als die Hamas ja im Ende Januar, Anfang Februar einen dreistufigen Plan für die Beendigung des Krieges vorgelegt hat, den Israel damals abgelehnt hat. Und ich würde auch noch mal kritisch hinterfragen wollen, was den Druck angeht, dass auch die US-Administration da große Schwierigkeiten mit Israel hat. Das ist natürlich richtig, dass sie in der Regierung Netanyahu keinen willigen Verhandlungspartner hat. Das ist aus meiner Sicht momentan das Haupthindernis für die Beendigung dieses Krieges. Man muss dazu aber ja auch sehen, dass die US-Amerikaner bisher überhaupt nicht mal das kleine Besteck ausgepackt haben. Also man könnte ja auch die Waffenhilfe konditionieren, zwischenzeitlich bei Israel, das israelische Militär in einem Zustand, dass sie Munition aus den 50er, 60er Jahren benutzen mussten. Also der Krieg könnte sehr schnell vorbei sein.
Bomben liefern die USA ja schon nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so ist, aber Waffen werden trotzdem weiterhin geliefert und da sind einfach die Rollen vertauscht, wer Koch und wer Kellner ist, denn die Zutaten kommen aus den USA. Die Rolle des Kochs spielt aber meines Erachtens im Moment eher die Regierung Netanyahu.
Aber kann die USA sich überhaupt leisten, Israel militärisch im Stich zu lassen und zu sagen, also jetzt gibt es keine Waffen und keine Munition mehr, wenn ihr jetzt nicht bereit seid, auf Friedensverhandlungen oder nicht Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen einzugehen?
Auf keinen Fall. Das, wenn man genau hinhört, ist ja auch immer davon eine Rede, dass das Verhältnis zwischen den USA und Israel steht, ist eisern. Und gerade in diesen Tagen und Stunden unterschreibt man einen neuen Deal über weitere Lieferungen von F-35, die modernsten Jagd- und Jagdbomber der Welt. Ja. Richtig. Die ja auch unter Umständen eine nukleare Fähigkeit haben. Also da würde ich mal vorsichtig sein. Der Druck, der politische Druck ist riesig. Das ist gar keine Frage, den Biden anführt. Und heute haben ja auch die G7 ein gemeinsames Statement abgegeben und sich hinter diesen beiden Plan gestellt. Die G7, die mächtigste Organisation der westlichen Welt, der westlichen Wirtschaftsstaaten, Deutschland natürlich auch, und haben sich demonstrativ ebenso wie die EU hinter diesen Plan gestellt. Also insofern wird hier eine große, heftige Kulisse aufgebaut. Der Druck erhöht sich. Israel ist so isoliert in der Welt wie nie zuvor. Das muss man auch wissen. Und trotzdem werden die USA niemals ihre Unterstützung für Israel einstellen, auch militärisch nicht.
Jetzt gibt es in diesem Friedensplan ja drei Stufen, drei Phasen. Die erste Phase heißt eine sechswöchige Feuerpause. Das wird wahrscheinlich Organisationen wie Medico International in die Lage versetzen, verstärkt Hilfslieferungen zu bringen. Dann sind auch die Mitarbeiter, die das dort in den Gazastreifen bringen, nicht mehr gefährdet. Da gibt es aber jetzt schon den Verdacht, dass die Zeit eigentlich der Hamas ausreichen könnte, sich sozusagen wieder zu regenerieren. Ist das eine Gefahr?
Dann so bricht der Konflikt wieder aus. So zwar nicht. Also erstens mal, diese sechswöchige Feuerpause hat natürlich noch ein paar Haken im Kleingedruckten, soweit wir es erkennen können. Es ist ja verbunden auch mit einem Rückzug der israelischen Streitkräfte, zumindest aus den bewohnten Bevölkerungszentren, besiedelten Gebieten. Wo die anfangen, wo die aufhören, ist im Gazastreifen meistens gar nicht so schrecklich leicht zu bestimmen. Also auch da ist die Frage, bis wohin zieht sich der IDF zurück. Es ist verbunden mit der Erlaubnis.
Die israelische Armee.
Ja, die israelische Armee. Nicht? Und es ist auch verbunden mit der Möglichkeit für die palästinensische Bevölkerung, sich wieder in ihre angestammten Siedlungsgebiete zurückzubewegen, ohne größere Kontrollen, soweit das in der Öffentlichkeit bekannt ist. Das heißt, Regenerierung von Hamas würde allenfalls, auch in sechs Wochen können sie sich nicht regenerieren, nicht von so einem Schlag ohne
ewig. Undenkbar, dass die Israelis alles räumen in dem
Gazastreifen. Nein, wir sprechen ja von den Zentren. Ja. So, wir sprechen von den Zentren. In die gehen aber jetzt in die Palästinenser wieder zurück. Hamas ist dummerweise auch palästinensisch, wie wir wissen, nicht wahr? Das heißt, die gehen natürlich, also das Fußvolk könnte, wenn ich das richtig verstehe, könnte da ganz fröhlich wieder ohne weitere Kontrollen in die Mitte und den Norden von Gaza, in den Gazastreifen, wieder zurückkehren. Da können sie jetzt nicht allzu viel schreckliche Dinge anstellen, weil wahrscheinlich eben in der Tat die größeren Waffensysteme und all das stark dezimiert sind. Aber mit Handfeuerwaffen etc. können sie sich natürlich milizartig dann auch wieder in den Bereichen ausdehnen und unter der Bevölkerung ihren Machtanspruch, Herrschaftsanspruch wieder etablieren.
Also es ist Illusion, dass es dann in der zweiten Phase geplant dann zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommen kann unter den jetzigen Bedingungen.
Remains to be seen. Man muss schauen. Sie werden nicht auffallen. Ja, also wenn Hamas sich einigermaßen intelligent anstellt, wird es in dieser Rückkehrphase, werden sie nicht aus den Löchern kriechen und sagen und anfangen zu schießen und sagen, hallo, wir sind da. Sondern die werden erst einmal, wenn sie einigermaßen bei Verstand sind, werden sie Stille halten. Ja, es geht ja darum, dann überhaupt erstmal wieder eine Untergrundpräsenz, nicht, nahezu im wahrsten Sinne des Wortes, zu etablieren. Ja, das ist dann etwas, was man in der Phase 2 oder gar in der Phase 3 dann zum Tragen bringt. Denn das strategische Ziel, wenn man in der Kategorie denkt, für Hamas, für Sinwar, wenn man sich jetzt darauf einlässt, ist, wieder zurückzukommen. Und das ist klar, dass das Zurückkommen nicht innerhalb von wenigen Wochen...
Sinwar ist der Führer der Hamas, der im Gazastreifen verblieben ist, Herr Osman.
Ich wollte nur ergänzen, das hat man ja zum Teil auch schon jetzt während der letzten Monate gesehen, wo die Administration, also wo die de facto Regierung der Hamas zerschlagen war. Wenn sich die israelische Armee zurückgezogen hat, kamen ja nicht nur zum Teil doch wieder bewaffnete Kämpfer ans Tageslicht, sondern die Verwaltung wurde zum Teil wieder übernommen. Ja. Also zum Teil auch gar nicht mal alles negativ. Zum Teil hat das natürlich auch Plünderungen von humanitären Konvois verhindert. Ja. Es wurde versucht, die öffentliche Ordnung wieder herzustellen. Aber es zeigt einfach, dass das eben nicht nur die Kassam-Brigaden gibt, sondern eine Verwaltung, die dann tatsächlich auch wieder zur Macht hinstrebt.
Ja, ja. Das ist die Polizeiverwaltung, es gibt Zivilverwaltung. Ja. Nicht? Und man darf eines nicht vergessen. Mit dem Militär können sie alles Mögliche machen. Nicht? Aber wenn sie nicht eine Militärverwaltung dann auch gleich einsetzen im Nachgang zu den kämpfenden Truppen, dann bleibt ja nichts übrig. Sie gehen raus und was ist denn da? Dann kommen die Restbestände wieder zum Tragen.
Und das ist die alles entscheidende Frage. Unterstellen wir einmal, dass es zu diesem Waffenstillstand kommen würde, ganz stark im Konjunktiv. Was passiert denn eigentlich im Gazastreifen im richtigen Leben? Wer hat dann dort das Sagen? Darum geht es. Und das ist völlig offen. Die Hamas könnte sein, dass sie das wieder versuchen wird. Das darf natürlich Israel nicht zulassen. Die internationale Gemeinschaft im Übrigen auch nicht. Und deshalb stellt sich die Frage, was passiert da als nächstes? Wer soll wirklich den Gazastreifen, ich sag mal neutral, verwalten als ersten Schritt? Und da gibt es verschiedene Überlegungen.
Als Ordnungsmacht auftreten. Also
wer ist die Ordnungsmacht und wie geht es da weiter? Und da gibt es ja einige Überlegungen, die man jetzt schon anstellt. Und da könnte auch wieder ganz stark im Konjunktiv.
Bevor wir auf diesen Aspekt noch kommen, Frau Schäuble, eine Frage noch, die Hamas und Israel ja tatsächlich auch auf die USA immer schauen, und zwar vor allen Dingen auf die Präsidentschaftswahl. Vielleicht hofft ja Netanyahu mit einem Präsidenten Donald Trump in Zukunft wieder besser dazustehen. Die Hamas hätte dann einen guten Vorwand zu sagen, die wollen ja eh keinen Frieden, wir kämpfen jetzt weiter. Das ist ja die Unterstellung, dass die Hamas auch am Frieden wenig interessiert ist. Was glauben Sie, spielt das in den Überlegungen bei den Amerikanern auch eine große Rolle, der Präsidentschaftswahlkampf jetzt zunächst mal vom Amtsinhaber, dass der sagt, ich will vor dem 5. November diese Sache so unter Dach und Fach zu kriegen, dass es eben tatsächlich einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gibt?
Also ich glaube, das ist bestimmt ein riesengroßer Wunsch aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Nicht nur wegen der Wahl, sondern generell, glaube ich, hat kein Mensch, der klar denkt, kein Interesse daran, dass es da Frieden gibt. Aber natürlich hat dieser Wahlkampf und die Präsenz von Donald Trump eine große Auswirkung auf diese Debatte. Und die Einladung an den israelischen Premierminister vor dem Kongress zu sprechen, die Einladung, die von den Republikanern ausgesprochen wurde, zeigt das ja auch. Das ist im Zweifel sogar in einer Zeit, wo Biden gar nicht da ist, sondern in Europa ist. Also das Verhältnis ist sehr schwierig zwischen den beiden. Und Netanyahu wird wahrscheinlich schon darauf hoffen, dass Trump zurückkehrt. Denn die Unterstützung der Republikaner ist fester geht es gar nicht, während ja die Unterstützung zumindest in Teilen des demokratischen Lagers ja sehr zurückgegangen ist. Und die Proteste das ja auch zeigen. Also dass auf dem mindestens linken Flügel der Demokraten gibt es einen großen Widerstand gegen Netanyahu. Aber dieser Wahlkampf wirkt sich auch darauf aus. Ja.
Frau Schäuble, die Israelis wollen die Hamas vernichten, die US-Administration die Hamas zumindest davonjagen. Aber welche Vorstellungen haben denn die Amerikaner, die USA, wie es danach weitergeht? Werner Sonne hat das ja gerade schon angesprochen. Es geht ja jetzt um den Tag danach oder die Monate oder Jahre danach. Gibt es da Überlegungen oder sagen die Amerikaner eher, das könnten noch mal sich die Europäer um diese politische Lösung auf der langen Zeitschiene kümmern?
Ich glaube schon, dass in Amerika das Bewusstsein klar ist, dass Amerika die entscheidende Rolle auch in diesem Konflikt spielt. Aber man versucht ja schon mit den Nachbarstaaten und mit den Staaten in der Region die Verbindungen zu vertiefen. Also Amerika drängt ja sehr darauf, dass es die Annäherung mit Saudi-Arabien gibt. Zum einen ist von Anfang an versucht zu verhindert worden, dass es einen größeren Krieg gibt mit dem Iran, der hinter der Hamas steht. Und gleichzeitig will man eben auch dahin kommen, dass es eine größere Anerkennung Israels gibt, damit Israel sich auch sicherer fühlt. Und das ist, glaube ich, nicht aufgegeben. Die beiden Regierungen hält weiterhin daran fest, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben muss. Man wird da weiter verhandeln, dass Israel den Gazastreifen einnimmt und regiert. Ich glaube, das wissen auch die Amerikaner, dass das die Israelis wahrscheinlich sich selber gar nicht vorgenommen haben.
Jetzt ist natürlich die Frage tatsächlich, wie wird es weitergehen? Juliane Schäuble hat es schon angesprochen, dass die arabischen Staaten da ja auch involviert werden. Es gibt jetzt auch Vorschläge, eine internationale Friedenstruppe vor allen Dingen aus arabischen Staaten dorthin zu schicken. Jetzt sagen die arabischen Staaten, das machen wir, aber nur, wenn vorher Israel klar macht, dass sie Palästina als Staat anerkennen, Zwei-Staaten-Lösung. Das hat bislang jedenfalls Netanyahu kategorisch ausgeschlossen. Das heißt, auch da fährt sich der Konflikt fest.
Ja. Das ist naheliegend, wenn sie es so konditionieren. Eine Zwei-Staaten-Lösung würde, wenn ohnehin am Ende eines langen, langen Weges stehen können, wenn überhaupt. Das ist klar, das ist heute weniger wahrscheinlich denn je zuvor, nach allem, was passiert ist. Insofern ist das ein Spielball, ein rhetorischer Spielball, muss man ganz nüchtern sagen.
Aber gut, aber bleibt das dann dabei, dass im wahrsten Sinne des Wortes der Gazastreifen eine Brache politisch, wirtschaftlich, menschlich bleibt, weil man sich nicht einigen kann? Die einen lehnen den Palästinenser Staat ab, die anderen sagen, wenn er das ablehnt, kommen wir nicht und sorgen dort für Ordnung. Also ich meine die arabischen Staaten vor allen Dingen.
Es kann nur einen Stufenplan geben. Also man muss, da hat der Konrad natürlich völlig recht, irgendwo anfangen. Das ist schon richtig. Eine Zwei-Staaten-Lösung hier und jetzt ist eine pure Illusion. Das muss man einfach ganz klar sagen. Auf der einen Seite ist die Hamas, die immer noch Israel vernichten will. Auf der anderen Seite ist eine schwache, inkompetente, korrupte Führung in Ramallah. Und dann haben wir die israelische Regierung, die unter keinen Umständen, diese Regierung unter keinen Umständen dieses heiße Eisen anpacken wird. Und deshalb ist es im Augenblick, ich sage es nochmal, auch ungern zwar, aber ist es eben doch eine Illusion zu glauben, dass das im Augenblick die Lösung sein kann. Auch vielleicht in einer ganz, ganz fernen Perspektive, aber nicht hier und jetzt. Und dann, wie gesagt, stellt sich erneut die Frage, wie geht es dann weiter in Gaza? Irgendwie muss es ja weitergehen und mit der Hamas soll es nicht weitergehen. Wenn es eine gute Nachricht, und vielleicht sollten wir heute Abend auch mal eine gute Nachricht hier verbreiten, gibt dann die, und das ging ja eben hier schon an, dass der Annäherungsprozess zwischen Saudi-Arabien und der übrigen arabischen Welt weitergeht. Das haben die Saudis auch in den letzten Tagen, beinahe Stunden, noch mal deutlich gemacht. Was immer da passiert, Saudi-Arabien möchte gerne, und die anderen Staaten haben das ja zum Teil schon getan am Golf, möchte diesen Normalisierungsprozess fortsetzen. Muss allerdings dann der eigenen Innenpolitik, der Straße, wenn Sie so wollen, irgendwas bieten in Sachen Palästinenserfrage, irgendwas Positives. Aber immerhin, das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, und die müssen wir heute Abend ansprechen, auch wenn sie mit Gaza nur indirekt was zu tun hat, ist die Lage im Norden. Im Norden. Das ist verheerend, was sich dort abspielt. Das läuft hier.
Libanon und Jordan.
Genau. Und das ist absolut verheerend und läuft bei uns ja fast unter dem Radarschirm. Kaum einer guckt hier noch dahin. Es gibt jeden Tag Angriffe von beiden Seiten. Es gibt Zehntausende von Israelis, die den Norden verlassen mussten und seit Monaten dort nicht mehr leben können, weil ständig geschossen wird. Und Netanjahu war heute im Norden, um da auch nochmal ein Signal zu setzen. Erstens an die Bevölkerung dort und zweitens auch in Richtung Hisbollah. Israel steht kurz davor, dort zurückzuschlagen, und zwar massiv zurückzuschlagen. Also richtig mit möglicherweise einer Invasion des Libanon. Und das muss uns große Sorgen machen.
Könnte ich nochmal, mir geht das gerade etwas schnell. Wir können gleich auch zu Libanon und Hezbollah sprechen, aber ich wollte doch noch mal was zu Gaza sagen und der guten Nachricht der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das ist natürlich aus israelischer Sicht eine gute Nachricht und vielleicht auch aus US-amerikanischer Sicht. Aber aus palästinensischer Sicht ist das natürlich keine gute Entwicklung, weil Israel eine Normalisierung in den politischen Beziehungen, auch wahrscheinlich dann wirtschaftlichen Beziehungen bekommt, in den kulturellen und zwischen den Gesellschaften vermutlich eher weniger, genauso wie mit den anderen Staaten, die Mehrheit der Bevölkerung das ja nicht gutiert hat. Und das allerdings ohne irgendein echtes Zugeständnis im Konflikt mit den Palästinensern.
Einigung auf Kosten der Palästinenser.
Na, was heißt insofern auf Kosten? Also das wollte ich auch noch mal ansprechen. Die Schutztruppe, die Frau Baerbock, also Schutztruppe in Anführungszeichen, die Frau Baerbock ja auch ins Spiel gebracht hat, die westliche Untätigkeit gegenüber diesem Konflikt und das Zulassen der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik, das Zusehen gegenüber der Landnahme, der massiven Landnahme im Westjordanland, das hat natürlich auch in die Situation geführt, in der wir jetzt sind. Und wenn man sagt, da muss eine Schutztruppe hin oder eine internationale Mission, dann stellt sich natürlich schon die Frage, was ist denn mit der demokratischen Legitimation solcher Konstrukte? Und das führt eben dann auch nicht zur Zwei-Staaten-Lösung, sondern zu einer Verstetigung eigentlich einer Art von humanitärem Protektorat, während wir in der Westbank im Prinzip einen Trend zur Gazafizierung der Verhältnisse sehen. Und zwar insofern, als dort von mittlerweile über 500 getöteten Palästinensern seit dem 7. Oktober 164 durch den Einsatz von Kampfhubschraubern, durch Beschuss in dicht besiedelte Gebiete, durch bewaffnete Drohnen und so weiter ums Leben kamen. Was wir seit der zweiten Intifada, seit 20 Jahren hatten wir das nicht. Und das ist ein Trend, der eben auch unter dem Radar weitestgehend verläuft.
Das war gerade eine Kritik an der deutschen Außenpolitik. Aber wenn schon die USA nicht in der Lage sind, die Siedlungspolitik im Westjordanland effektiv zu unterbinden und Israel dazu zu bringen, das zu lassen, welche Möglichkeiten hat dann Deutschland?
Was heißt denn, Sie sind nicht in der Lage? Ich höre immer wieder, Sie sind nicht in der Lage. Und ich wollte einfach mal rückfragen, wann wurde das denn ernsthaft versucht? Also welche Konsequenzen gab es denn für die Siedlungspolitik? Es gab keinerlei Konsequenzen, es gab keine Sanktionen, es gab keine Konditionierung von Militärhilfe. Ich sage ja gar nicht, dass Israel keine Waffenlieferungen mehr bekommen soll. Ich sage, man könnte diese Lieferungen konditionieren. Man könnte sagen, natürlich bekommt ihr für euren Raketenabwehrschild, für Iron Dome und Arrow 3 und wie sie alle heißen, bekommt ihr Munition, das ist defensive Munition. Klar kann man die auch offensiv einsetzen, aber es muss ja nicht ein kompletter Boykott oder sowas stattfinden. Aber der Punkt ist doch, dass Instrumentarien, die in den internationalen Beziehungen gewohnheitsmäßig genutzt werden gegenüber anderen Staaten, wenn Völkerrechtsbrüche begangen werden, dass diese Instrumente gegenüber Israel nicht zum Einsatz kommen.
All politics is local. Ja, das heißt also hier, wenn Sie, sagen wir mal, diese Instrumente von Amerika, aber liebe Frau Schäuble, das ist Ihr Turf auch nicht. Wenn Sie denn massiv gegen Siedlungspolitik von amerikanischer Seite vorgehen würden, dann hätten Sie ein innenpolitisches Problem. Wobei wir nicht vergessen sollten, dass ja Sanktionen gegen bestimmte Siedlergruppen, nenne ich es jetzt mal, Individuen oder kleinere Gruppierungen, ausgesprochen worden sind. Ja, und zwar jetzt gerade erst vor wenigen Wochen. Ne? Also schon. Aber wenn wir zurückdenken, sind die Reflexe normalerweise die, dass ein Präsident, und insbesondere im Wahlkampf sowieso, aber jetzt auch so vor, massive Probleme bekommt, wenn er zu massiv gegen auch Siedlungspolitik vorgeht.
Dann leiten wir die Frage dann gleich weiter nach Washington, Frau Schäuble. Das heißt, egal was er macht, Joe Biden, er verscherzt sich entweder mit den Pro-Palästinensern oder den Pro-Israelis in den USA.
Das ist so, ja. Also richtig furchtbar viel zu gewinnen hat er in dem Konflikt nicht. Das sieht er schon in seiner eigenen Partei. Die Amerika ist die Schutzmacht Israels. Es ist der größte Finanzier Israels, militärischer Unterstützung. Das stimmt, dass Amerika den Druck ausüben kann auf Israel. Es stimmt aber auch, dass der Großteil der Amerikaner zu Israel steht. Trotz der lauten Proteste, über die wir sehr stark berichtet haben, an den Universitäten, die ja auch zu uns, bei uns waren in Deutschland. Aber die Mehrheit der Amerikaner steht weiterhin zu Israel. Das heißt, das ist schon richtig mit dem innenpolitischen Problem. Vor allem die Republikaner, die eben zu 100% hinter all dem stehen, was Israel tut.
Nochmal die Frage zum US-Präsidentschaftswahlkampf. Welche Rolle wird denn der Nahostkonflikt da spielen? Wie wichtig wird er werden? Ich meine, wir wissen, es geht um wirtschaftliche Fragen. Es geht um die Frage Rezession. Wie geht es mit dem Wohlstand in den USA weiter? Natürlich der Handelskonflikt mit China spielt eine ganz große Rolle. Wo würde man da den Nahostkonflikt einordnen? Wird der möglicherweise auch wahlentscheidend sein oder ist er da nur in der zweiten Reihe zu finden?
Ich glaube, trotz allem, trotz dieser beiden riesigen großen Krisen, nämlich auch den Krieg in der Ukraine, stimmt der Satz, dass am Ende die Außenpolitik nicht das allergrößte Thema sein wird, das den Wahlkampf bestimmt. Das heißt nicht, dass es nicht in der einen oder anderen Wahl eine Abweichung von Stimmen gibt, die wahlentscheidend sein können. Wir haben die Swing States, wir haben Michigan, wo der Protest ja auch größer war als in anderen Staaten. Das ist so, ich glaube, bei den Studentenprotesten zum Beispiel, wir sind jetzt in der Sommerpause im Grunde. Die Campusse werden ja sozusagen verlassen von den Studenten. Also da ist, glaube ich, da ist so ein bisschen weniger Spannung drin. Das kann aber wieder kommen. Wir alle sind ganz gespannt, wie es beim Parteitag der Demokraten in Chicago die Stimmung sein wird. Ich glaube, da wird man dann ein bisschen mehr wissen. Es ist einfach immer noch 5 Monate bis zur Wahl. Und ich bin jetzt seit 6 Jahren hier. Ich habe noch nicht 20 Wahlkämpfe mitgemacht, aber das Gefühl, was wir jetzt noch gar nicht wissen können, was in 5 Monaten die Wahl entscheiden wird, das Gefühl wird jeden Tag stärker. Es wird eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es die wichtigste Rolle sein wird. Ich glaube, das Thema Grenze, wie wir gerade gestern wieder auch gesehen haben, was da an Sprengstoff drinsteht, Wirtschaftskraft etc., wird eine größere Rolle spielen als ein Krieg in einem anderen Land.
Das heißt, die USA möglicherweise werden diesen Nahostkonflikt jetzt nicht zum wichtigsten Thema erheben, sehr umgekehrt, aber wird das Wahlergebnis in den USA sehr wohl Auswirkungen auf diesen Nahostkonflikt haben, möglicherweise auch noch andere Konflikte in der Region. Was wäre denn auch aus unserer Sicht sinnvoller, dass jetzt gerade auch die Europäer vielleicht noch verstärkt versuchen, zu einer Lösung zu kommen, auch in Unkenntnis des Wahlergebnisses vom 5. November? Oder braucht es dann einen längeren Atem?
Ja, wahrscheinlich braucht es einen längeren Atem und auch ein größeres, trotz allem ein größeres Gewicht. Ich meine, wenn Sie sehen, wie jetzt, wenn wir den Nahostkonflikt jetzt sehen, die Akteure sind eindeutig nicht die europäischen Akteure, sondern es ist eben die USA erst einmal und es sind eben dann zwei Regionalstaaten, aber im Hintergrund natürlich dann auch, also Katar und Ägypten natürlich als erste Vermittlerriege, aber dann natürlich im Hintergrund auch Iran weiterhin als ein wichtiger Player. Wir dürfen auch Russland und ganz im Hintergrund auch China nicht völlig vergessen. Das sind aber Schwergewichte. Wir haben bei dieser Vermittlung sind eigentlich die Power Broker involviert, mit mäßigem Erfolg bekanntlich, nicht? Aber da brauchen wir uns gar nicht einzubilden, dass wir also jetzt als Deus Ex Machina, als Europäische Union oder als Coalition of the Willing da eine entscheidende Rolle spielen können. Es geht jetzt sehr knallhart darum, gibt es eine Möglichkeit, die beiden sich extrem feindselig gegenüberstehenden Parteien, Regierung Netanyahu, Hamas, zu einem Kompromiss, das heißt erstmal einem faulen Kompromiss, nicht wahr, zu überreden oder zu zwingen. In der Hoffnung, dass aus dem faulen Erstkompromiss sich irgendwelche noch nicht absehbaren Entwicklungen ergeben.
Aber eine ganz klare Frontstellung gibt es ja auch innerhalb der israelischen Regierung. Die Zivilgesellschaft übt Druck aus, nicht nur während der Geiseln. Vor dem Massaker der Hamas am 7. Oktober gab es ja auch in israelischen Auseinandersetzungen um Rechtsstaatsänderungen, die zumindest den Rechtsstaat, so wie wir ihn kennen, neutralisiert hätte. Vielleicht auch etwas vorsichtig ausgedrückt. Welchen Druck, Werner Sonne, kann denn die Zivilgesellschaft in Israel noch auch in der Frage einer möglichen Friedenslösung ausüben? Netanyahu hat eine Mehrheit in der Knesset. Wie stark ist möglicherweise der Druck und kann ihm dann Netanyahu trotz dieser Mehrheit noch standhalten?
Naja, das ist ein Riesenfragezeichen. Wir haben da keine ganz klare Antwort. Wir haben es ja am Anfang schon erörtert. Der Druck nimmt zu. Das ist klar erkennbar. Die Familien werden verständlicherweise immer ungeduldiger und sie haben immer mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Und ich sage nochmal, wenn jetzt Benny Gantz aus der Regierung ausscheidet, dann wird insgesamt, ich will nicht sagen, dass die Karten neu gemischt werden, aber es wird eine atmosphärische Veränderung in Israel geben. Und das soll natürlich aus der Sicht der Familienangehörigen den Druck erhöhen, dass die Regierung sich mit Priorität um die Freilassung der Geiseln kümmert und erst danach um alles andere. Das ist im Augenblick die Situation. Ob das jetzt in irgendeiner Form schnell geht, das glaube ich nicht. Das haben wir ja, glaube ich, hier zusammen erarbeitet heute Abend. Aber die Dinge sind in der Innenpolitik in Israel in Bewegung. Ich glaube, nur so viel können wir heute Abend sagen.
Jetzt würde man im Gazastreifen nicht von einer Zivilgesellschaft, jedenfalls westlicher Art, sprechen können. Aber wie geht die Bevölkerung im Gazastreifen eigentlich mit dieser Situation um? Ist sie sozusagen ein willfähriger Partner der Hamas-Führung oder gibt es da auch Opposition, Abneigung, dass eben die Hamas ja seit vielen Jahrzehnten dafür sorgt, dass die Zukunft der Palästinenser, gerade der jungen Palästinenser, demoliert wird, dass es keine Aussicht auf irgendein Leben in Würde und Wohlstand gibt? Wie verhält sich die Bevölkerung da?
Also natürlich gibt es Opposition dagegen. Also die Leute, mit denen wir arbeiten, waren lange Jahre in Gegnerschaft zur Hamas, auch zum islamischen Dschihad, stellen sich eigentlich eher eine säkulare Gesellschaft in Palästina vor, natürlich mit allen religiösen Freiheiten, die dazugehören. Aber man muss auch sagen, dass natürlich vor dem 7. Oktober noch mal eine andere Situation war als jetzt und eigentlich bei jedem vorherigen Krieg auch. Wenn kein Krieg ist, beschweren sich Leute vom Taxifahrer bis zum Verkäufer im kleinen Krämerladen eigentlich darüber, dass die Fatah im Westjordanland korrupt ist und dass die Hamas nicht viel weniger korrupt ist. Also eigentlich wollen die weder mit den einen noch oder weder von den einen noch von den anderen regiert werden. Und wenn dann aber, ob jetzt die Hamas diesen Krieg initiiert hat durch ihre Angriffe und Ermordungen israelischer Zivilisten oder nicht. Also das ist jetzt gar nicht die Frage. Aber in dem Moment, in dem Israel so massiv militärisch zurückschlägt und Zehntausende eben auch von Zivilistinnen und Zivilisten dabei tötet, das heißt nicht, dass die Leute dann nach dem Krieg unbedingt die Hamas wählen würden. Aber in dem Moment ist das aus palästinensischer Sicht natürlich die einzige Kraft, die der Besatzung zu widerstehen versucht. Das ist aus Sicht des Westens natürlich Terrorismus, das ist aus Sicht der Leute vor Ort bewaffneter Widerstand. Und was die Fatah macht im Westjordanland unter der Regierung von Abbas, das wird als Kollaboration wahrgenommen.
Ist es in Wahrheit ja auch.
Das ist es ja auch.
Also das heißt, man muss eigentlich Israel nur genügend provozieren, also Stichwort 7. Oktober und dann funktioniert das, denn bei einem militärischen Schlag gibt es sofort dann wieder Solidarisierungseffekte, die es vorher nicht gab.
Das ist ja auch von Anfang an erklärtermaßen die Vorstellung gewesen und auch bis heute ist es ja so, dass diverse Hamas-Führer auch weiterhin eifrig auch zum Widerstand gegen Israel jetzt bitteschön in der Westbank nach dem Motto, kommt doch endlich, nicht? Aus dem Puschen, nicht? Und ihr lieben Brüder, und engagiert euch dort im Widerstand gegen Israel. Und die Jordanier beschweren sich nicht zu Unrecht darum, dass sich sowohl Hamas als auch Iran mit seinen Mitteln rührend darum bemüht, nicht, die Stimmung in Jordanien gegen die kollaborierende jordanische Regierung zu schüren. Und dort, wenn es geht, auch Public Unrest zu fördern. Nicht? Und das Letzte ist auch da weiterhin, natürlich im Norden, da kommen wir auch, das ist ganz wichtig, wir haben ja im Norden eine Situation der Hisbollah, wenn Sie zurückschauen an den Anfang des Konflikts, erstmal gesagt hat, wunderbare Operation, hat aber mit uns nichts zu tun. Wir waren nicht, sondern wir bewundern unsere lieben Brüderlein, das heißt also, macht euren alleine. So. Aber wir haben jetzt über die Monate ein Schritt für Schritt eskalierendes, immer noch mit dem Versuch, es einigermaßen kontrolliert durchzuführen, eskalierende Konfrontation. Und die treibende Kraft, soweit ich das von außen noch verstehen kann, also muss man auch vorsichtig sein, ist in dem Fall beileibe nicht Israel. Israel hat überhaupt gar keinen Spaß daran, nicht? Sondern es ist eben Hezbollah. Und wenn Sie noch die Houthis als Randerscheinung geografische nehmen, von Jemen aus, nicht, dann ist immer noch die Grundvorstellung, die auch bei Yahya Sinwar und den Seinen einschwingt, wenn es geht, die Region zu maximalem Druck, im Idealfall einem Aufstand, nicht, das ist dann der Traum, zu maximalem Druck gegen Israel zu bewegen. Dieser Krieg wird sozusagen über Bande geführt.
Darf ich ganz kurz was ergänzen?
Wir haben nur noch wenige Sekunden, bitte. Ja.
Also ganz kurz der eine Aspekt. Also ich habe ja vorhin die Gasifizierung des Westjordanlandes angesprochen. Aber was wir sehen, ist natürlich auch, weder die Fatah unter Abbas hat ein Interesse an demokratischen Wahlen, noch tatsächlich, also eher dann tatsächlich noch die Hamas, weil sie mehr Hoffnung auf den Wahlsieg haben konnte. Und was wir jetzt aber sehen, ist im Prinzip ja auch der Versuch von israelischer Seite über die sogenannten kommerziellen Hilfslieferungen, kommerzielle Lastwagen, bestimmte Familienstrukturen in Gaza zu stärken, um ein alternatives System von Klienten aufzubauen, die dann später die Kontrolle übernehmen können.
Und sein Friedensplan haben ja die Sendung sozusagen ausgelöst und das Titelthema geschaffen. Frau Schäuble, wie viel Zeit hat Biden eigentlich noch für den Nahostkonflikt zur Lösung? Wie lang ist sein Terminkalender für diese Themen noch offen, bis er dann richtig in den heißen Wahlkampf starten muss?
Irgendwie habe ich das Gefühl, der Wahlkampf hat nie aufgehört seit dem letzten Wahlkampf. Insofern, ob der noch viel heißer werden muss. Nein, ich glaube, der amerikanische Präsident kann es sich nicht leisten, sich nicht um die großen Konflikte in der Welt zu kümmern. Das heißt, er wird sich nicht abwenden können. Er wird vielleicht mehr Druck ausüben müssen. Vielleicht wird er frustrierter werden. Das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg. Es bringt ja nichts bei diesem Konflikt. Da sind schon so viele dran gescheitert. Aber es bringt nichts, das gar nicht erst zu versuchen. Das glaube ich auch. Er wird dieses Thema weiter beackern müssen. Er kann nicht einfach sagen, jetzt lassen wir die Außenpolitik außen vor und die Weltwirtschaft ohne amerikanischen Einfluss. Das Mögen manche hoffen, wird aber, glaube ich, nicht passieren.
Dann bedanke ich mich bei Juliane Schäuble, bei Riad Osman, bei Gerhard Konrad und bei Werner Sonne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Thema Migrationsfrage ungelöst. Wie wählt Europa? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittkau, darin unter anderem eine Rede von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär zum Klimawandel. Bleiben Sie bei uns.